Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Digitale Streetworker, ja, die gibt es inzwischen. Wie deren Arbeit in und außerhalb des Netzes genau aussieht, hören Sie am Ende der Sendung. Und dazwischen haben wir unter anderem gute Nachrichten aus dem Happy Pot. Aber jetzt geht's erstmal zum Rundfunkbeitrag. Der Kniefall von ARD-Chef Kai Gnifke. So könnte man das lesen, was heute bei Bild.de veröffentlicht wurde. Dort wird aus einem Brief von Kai Gnifke zitiert, in dem er die Fraktionschefs von CDU und CSU um Entschuldigung bittet für eine inzwischen gelöschte Instagram-Story von Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Darin wurde die Union mit der AfD quasi gleichgesetzt. Kai Gnifke schreibt selbstkritisch, der Beitrag sei suggestiv, verzerrend und unangemessen gewesen. Mit den Funkverantwortlichen wolle man nun beraten, welche Konsequenzen daraus zu ziehen seien. Was ist von diesem Entschuldigungsbrief zu halten im Kontext der Debatte um den Rundfunkbeitrag und der Reform der öffentlich-rechtlichen Sender? Darüber habe ich mit Claudia Tierschki, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung, gesprochen. Ich habe sie gefragt, was ihr durch den Kopf gegangen ist, als sie über den Entschuldigungsbrief an alle Unionsfraktionschefs gelesen hat.
Grundsätzlich ist es ja eigentlich nicht verkehrt, wenn man sich entschuldigt, wenn was schiefgelaufen ist. Das sollten alle Medien viel öfter tun. Wir reden viel über Fehlerkultur. Und insofern ist das, was Gnifke da gemacht hat, nachzuvollziehen. Der Kontext ist der, auf den es gerade ankommt. Er wendet sich an die Fraktionschefs und Sie wissen, wir haben gerade diese große Auseinandersetzung über das Beitragsverfahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gerade die Landtagsfraktionen der CDU/CSU haben sich vor kurzem mit einer Resolution explizit dagegen gewandt, dass der Beitrag erhöht werden soll. Vor diesem Kontext kriegt dieser Brief irgendwie einen Drall, den er in anderen Zeiten gar nicht hätte.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, der Beitrag, der wird ja immer von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Sender festgelegt. Und die Sender geben ja sozusagen ihren Finanzbedarf bei dieser Kommission an. Wenn man jetzt aber in vielen Printorganen liest, dann heißt es da oft, Politiker und Medien würden den Beitrag quasi festlegen. Warum schreiben das so viele so reduziert?
Na, das ist natürlich großer Quatsch. Man muss auch einfach auch mal erklären, die KEF ist ja eine Institution mit unabhängigen Experten, die aber von den Ländern entsandt werden. Das heißt, das ist auch eine Institution, die durch die Länder berufen und abgestützt ist. Das ist nichts, was mit den Bundesländern, die jetzt über dieses Beitragsverfahren so freihändig meinen, sich äußern zu müssen, nichts zu tun hätte. Das KEF-Verfahren ist gleichzeitig ein kompliziert zu erklärendes und ausgezeichnetes Verfahren. Das muss man einfach auch manchmal sagen. Die Festlegung des Beitrags durch die KEF, wenn man das eine Weile betrachtet in den letzten Jahren, dann stellt man ja fest, dass die KEF auch sehr stark immer wieder die Finanzwünsche der Sender zurückgestuft hat. Warum das verkürzt wird? Es geht darum, dass man sich nicht die Mühe macht, dieses Verfahren zu entschlüsseln, zu erklären und bereit ist, es zu diskreditieren, was ich nicht verstehe, denn es ist eines der besten, die man haben kann.
Jetzt haben Sie eben schon die Resolution der 16 Landtagsfraktionen der CDU und CSU vor kurzem in Rostock angesprochen. Da ging es um die Reform der öffentlich-rechtlichen Sender, aber eben halt auch um den Beitrag. Wie bewerten Sie die Resolution?
Wenn man genau liest, dann sagen die Fraktionen dort ja nicht, der Beitrag darf nicht erhöht werden, sondern sie sagen, eine Beitragserhöhung ist politisch nicht mehr vermittelbar. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der bestimmt auch mit Absicht dort steht, denn wenn die Politik sagen würde, der Beitrag darf nicht erhöht werden, würde sie sich vom verfassungsrechtlichen Terrain verabschieden. Das ist nicht Aufgabe der Politik. Und entsprechend abgesichert ist es hier auch formuliert. Die Botschaft ist trotzdem klar. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat ja gefordert, dass eine Nullrunde stattfinden soll für den Beitrag. Aber all das sind Aufgaben, in die sich die Politik eigentlich nicht einmischen darf.
Die Öffentlich-Rechtlichen stehen ja unter enormen Reformdruck, haben Veränderungen angekündigt. Kompetenzzentren sollen unter anderem gegründet werden, um einzusparen. Der Zukunftsrat ist in Klausur gegangen. Wo hakt es denn da aus Ihrer Sicht?
Es hakt an allen drei Impulsen und ich nehme da die Länder ganz ausdrücklich mit rein. Die Länder hätten jahrelang Gelegenheit gehabt, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so zu verkleinern, dass wir keine Debatte über eine Beitragserhöhung hätten. Wir könnten den Beitrag senken, wenn sich die Länder entschließen würden, den Auftrag zu verkleinern, Sender zuzumachen. Das haben sie aber nicht getan. Und genau die Länder, die das nicht tun, werfen jetzt den Anstalten vor, dass der Beitrag nicht sinkt. Der zweite Punkt ist, natürlich müssen die Sender sich verändern. Da irritiert mich auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel nachfragt bei den Kompetenzzentren, die die ARD bilden möchte, was denn das für den Beitrag bedeutet, dann kriegt man keine richtige Antwort. Die dritte Sache ist ja dieser Zukunftsrat, den die Länder als beratendes Gremium berufen haben. Auch da ist es mir einfach zu lässig gedacht, dass man sagt, na ja, da kann man jetzt mal ganz grundsätzliche Gedanken äußern. Nein, man müsste innerhalb der nächsten 3 Monate spätestens zu wirksamen Maßnahmen kommen, dass die noch in dieses laufende Beitragsverfahren einfließen, dass also damit konkrete Sparmaßnahmen verbunden sind, die KEF einpreist. Und die KEF wird im Frühjahr nächsten Jahres eine Beitragsempfehlung veröffentlichen. Bis dahin wäre noch Zeit, sozusagen durch Reformen den Beitrag abzufedern.
Meint Claudia Tierschke. Sie ist Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung und hat uns Einschätzungen zur aktuellen Reformdebatte um die öffentlich-rechtlichen Sender gegeben. Dass regimekritische russische JournalistInnen äußerst gefährlich leben, darüber haben wir hier in Medias Res schon öfter berichtet. Heute früh wurden Jelena Milaschina, Journalistin der Novaya Gazeta, und ein Anwalt in Tschetschenien krankenhausreif geschlagen. Was ist da nun genau passiert? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Gesine Dornblüt, langjährige ehemalige Moskau-Korrespondentin. Hallo Frau Dornblüt.
Hallo.
Was ist da jetzt genau passiert?
Jelena Milaschina, Journalistin der Novaya Gazeta, war heute Morgen früh nach Tschetschenien geflogen, gemeinsam mit dem Anwalt Alexander Niemow. Er wollte einer Mandantin beistehen, die heute zu 5,5 Jahren Haft verurteilt wurde, in einem von vielen politischen Unrechtsprozessen in Tschetschenien. Und die beiden waren auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt. Dort wurden sie gestoppt, getreten. Milaschina erlitt eine Gehirnerschütterung und mehrere Brüche, unter anderem der Finger beider Hände. Ihr Kopf wurde kahl geschoren, sie wurde mit grüner Farbe überschüttet. Der Anwalt Niemow erlitt Schnittverletzungen und die Täter sollen gesagt haben, während des Überfalls, wir haben euch gewarnt, haut ab und schreibt nichts.
Und wo sind die beiden jetzt?
Die wurden tagsüber zunächst aus einem Krankenhaus in Tschetschenien in eine Klinik in der russischen Nachbarrepublik Nordossetien verlegt. Dort wurden sie untersucht und möglicherweise wurden oder werden sie heute zurückgeflogen nach Moskau.
Die Novaya Gazeta ist in Russland ja geschlossen worden. Die Neugründung, die Novaya Gazeta Jiropa, ist vergangene Woche zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Und Milaschina hat mehrfach Drohungen bekommen, gerade aus Tschetschenien. Warum ist sie trotzdem dahin gefahren?
Sie versteht ihren Job so. Sie hat sich seit Jahren mit Tschetschenien befasst, nahezu als einzige Journalistin. Sie hat viele Artikel geschrieben über Kadyrov, den Diktator dieser Teilrepublik. Sie hat recherchiert zu Misshandlungen von Minderheiten, zu außergerichtlichen Hinrichtungen, und sie begreift sich quasi als Erbin der berühmten Journalistin Anna Politkovskaya von der Novaya Gazeta, die 2006 ermordet wurde. Sie bezeichnet sie als ihre Lehrerin. Und der BBC hat Milashina mal gesagt, natürlich könne man weiter über und aus Tschetschenien berichten. Man müsse das auch. Vor allem müsse man eben gerade zu Gerichtsverhandlungen gehen, denn da erfährt man Dinge. Dort werden Reden gehalten, und das weiß ich aus meiner eigenen Zeit in Moskau. Die Debatten finden nicht mehr öffentlich statt, politische, sondern sie sind in Gerichtssäle verlegt worden. Und Milashina stuft eben ihre journalistische Pflicht höher ein als ihr Privatleben und ihre Sicherheit. Der BBC hat sie auch mal gesagt, sie halte sich fern von ihrer Familie, um die nicht zu gefährden.
Putins Sprecher Peskow hat Ermittlungen gefordert. Ist das realistisch?
Also nicht nur Peskow, sondern auch mehrere Senatoren und Duma-Abgeordnete fordern jetzt Ermittlungen gegen die Täter. Und das ist durchaus ungewöhnlich. Man darf gespannt sein, ob das dann tatsächlich so kommt. Tschetschenien hat sich in den letzten Jahren zu einem völlig rechtsfreien Raum innerhalb Russlands entwickelt. Also nun werden in Russland insgesamt Gesetze nicht unbedingt hochgehalten, aber dieser Gewaltherrscher Kadyrov legte nicht mal Wert darauf, den Anschein zu wahren, dass Gesetze eingehalten würden. Und Putin ließ ihn da bisher gewähren. Möglicherweise will Putin jetzt nach dem Wagner-Chef Prigozhin auch Kadyrov in die Schranken weisen. Das ist durchaus möglich. Es ist aber auch die Frage, ob ernsthafte Ermittlungen tatsächlich gefordert werden. Wir wissen, dass bezüglich des Mordes an Anna Politkovskaya, der ist fast 20 Jahre her, bis heute nicht aufgeklärt. Es wurden Killer verurteilt, aber nicht die Hintermänner. Und diese Aufklärung von Überfällen, nicht nur formal, das wäre wirklich neu.
Wie gefährlich ist derzeit journalistische Arbeit in Russland?
Sie ist fast nicht mehr möglich. Reporter ohne Grenzen listet Russland auf Platz 164 von 180 auf der Rangliste der Pressefreiheit. 22 Journalistinnen und Journalisten sind laut Reporter ohne Grenzen in Russland in Haft. Und es gibt immer wieder neue Verfahren gegen Journalisten. Heute zum Beispiel eine Verhandlung gegen zwei Journalisten aus dem Moskauer Umland, die erneut vor Gericht stehen. Sie sitzen bereits eine Strafe ab, aber es werden immer neue Verfahren konstruiert. Die hatten seinerzeit recherchiert zu kriminellen Machenschaften im Bestattungswesen. Und solche Fälle, die gehen oft an unserer Öffentlichkeit vorbei. Für ausländische Korrespondenten kommt dazu, dass sie vermehrt als Spione angesehen werden. Evan Gershkovich vom Wall Street Journal wurde deshalb auch verhaftet. Ende März, er ist jetzt seit 3 Monaten in Haft, und kürzlich wurde seine Untersuchungshaft bis zum 30. August verlängert.
Danke für diese Hintergrundinformationen an Gesine Dornblüt, ehemalige Moskau-Korrespondentin. Only bad news are good news. Das ist ein sehr bekannter Satz in der Medienbranche, denn schlechte Nachrichten fesseln die Aufmerksamkeit der Rezipienten besonders, hieß es lange. Nun haben aber diverse Untersuchungen gezeigt, dass viele Menschen die Nase voll haben von Krisen und Katastrophen. Sie empfinden Nachrichten als zu negativ und verzichten deshalb bewusst auf Newsformate. Wir haben hier in Medias Res auch darüber berichtet. Gleichzeitig ist das Interesse an guten Nachrichten viel größer geworden. Die werden allerdings meistens nicht so prominent verbreitet wie schlechte. Müssen gute Nachrichten schlicht sichtbarer und hörbarer gemacht werden? Die BBC meint ja, und David Freches lässt uns in ihren Happy Pot hineinhören.
Stories that leave you feeling inspired, uplifted.
Geschichten, die inspirieren und glücklich machen. Andrew Peach, Journalist und einer der Stimmen im Happy Pot, fasst zusammen, was das Format ausmacht.
This is the Happy Pod with Andrew Peach, our new weekly bonus edition with the happiest stories in the world.
Beim Happy Pod geht es vor allem um die Nachrichten, die aufmunternd sind. Auch das Publikum wird in den Podcast eingebaut und soll ebenfalls für ein wohliges Hörerlebnis sorgen. Die BBC bittet:
Send us the sound that makes you happy.
Das Publikum antwortet mit: Babylachen oder
Hi, Babys.
Hundebellen. Der Podcast informiert zum Beispiel darüber, dass Belize seit kurzem offiziell malariafrei ist oder erzählt die Geschichte des Kolumbianers, der in der Karibik Schiffbruch erlitt und überlebte, weil er sich tagelang von Ketchup ernährte.
So you're now known as Ketchup.
Yes, my new name now is Ketchup.
Der Happy Pot kommt nach Angaben der BBC bisher gut an. Ob sich Henrik Müller, Journalistikprofessor an der TU Dortmund, den Podcast auch anhören würde?
Na, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich mir den anhören. Ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich die Aufgabe von Journalismus eher nicht gute Laune zu verbreiten, sondern ein realistisches Bild der Gesellschaft zu zeichnen, der Lage, in der wir sozusagen kollektiv sind.
Kritik wie dieser sehen sich viele Good News Formate ausgesetzt. Die BBC behilft sich dabei eines technischen Tricks. Der Happy Pod läuft jeden Samstag in den Feed des Global News Podcasts ein. Das ist einer der bekanntesten Podcasts der BBC überhaupt. Er fasst zweimal täglich in rund 30 Minuten Weltnachrichten zusammen. Der Happy Pod ist also eine Ergänzung. Genau das ist Alles Gute vom Spiegel auch.
Alles Gute ist ein neuer Newsletter, den wir vor circa 3 Monaten gestartet haben. Und der bündelt die guten, konstruktiven, lösungsorientierten Nachrichten aus der Woche.
Lena Greiner ist eine der Verantwortlichen für Alles Gute. Den wöchentlichen Newsletter gibt es seit März. Wer ihn abonniert, erfährt, dass in Dänemark eine der größten Wärmepumpen der Welt tausende Haushalte mit erneuerbarer Energie versorge oder die Zahl der Kinderehen zurückgehe. Alles Meldungen, die auch auf spiegel.de laufen und so gesehen nicht neu sind, aber oft am Publikum vorbeirauschen. Zum Teil gewollt.
Wir wissen auch, dass News Avoidance gerade bei jungen Menschen größeres Thema wird, also der bewusste Verzicht, sich zu informieren.
Fast 70% der Menschen unter 35 in Deutschland versuchen, zumindest gelegentlich, Nachrichten aktiv aus dem Weg zu gehen, vor allem den negativ konnotierten. Aber gleichzeitig sind mehr als die Hälfte der Erwachsenen sehr an positiven Nachrichten interessiert. Beides hat der Digital News Report gezeigt, die größte Studie zu Nachrichten- und Mediennutzung in Deutschland. Der Spiegel hat darauf reagiert. Lena Greiner nennt zwar keine aktuellen Zahlen, ist bislang aber sehr zufrieden.
Wir hatten bereits nach der 3. Ausgabe 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten, viel früher als erwartet. Und wir sehen hohe Wachstums- und, wie man so schön sagt, Engagement-Raten. Also es besteht offenbar ein großes Interesse an diesen Themen. Und vor allem auch bei Frauen, die sonst eher seltener Newsletter abonnieren.
Der Spiegel und die BBC wollen die Welt mit ihren Good News-Formaten nicht besser machen, als sie ist. Aber sie wollen Sichtbarkeit für positive Nachrichten schaffen, weil diese ihr Publikum nicht im selben Maße erreichen wie die negativ konnotierten. Henrik Müller, Professor am Institut für Journalistik, sagt, sich mit negativen Nachrichten auseinanderzusetzen sei letztlich auch Bürgerpflicht in einer Demokratie. Journalismus müsse als Korrektiv fungieren. Aber das schließe konstruktive Nachrichten nicht aus.
Ich nenne das ein Gebot des konstruktiven Negativismus. Also wir sollten uns schon darauf konzentrieren, was die Probleme einer Gesellschaft sind, wo der Schuh drückt. Aber gleichzeitig sollten wir nicht übermäßig dramatisieren. Wir sollten natürlich auch aufzeigen, wo Probleme gelöst werden. Und wir sollten auch immer Problemlösungen mit benennen in Beiträgen und uns nicht nur mit der Dramatisierung aufhalten.
Medienangebote, die gezielt gute Nachrichten verbreiten. David Freches hat darüber berichtet. Streetworker, das sind in der Regel Sozialarbeiterinnen, die in Jugendzentren oder in prekären Vierteln unterwegs sind und Menschen Unterstützung anbieten. Jugendliche, die Drogenprobleme haben, können beispielsweise über sie Therapiemöglichkeiten finden. Dass es jetzt auch digitale Streetworker gibt, scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Denn im Netz, mit seiner Anonymität, kommt man ja nicht wirklich in Kontakt. Aber das ist ein Vorurteil, meint unser Deutschlandfunk-Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Er hat digitale Streetworker in München besucht.
So hört es sich die meiste Zeit an, wenn ein digitaler Streetworker bei der Arbeit ist. Eike sitzt am PC im Büro einer Münchner Altbauvilla und schreibt gerade für Instagram. Er postet zum Beispiel kleine Comics zum Thema Einsamkeit. Um für die Menschen, die seine Hilfe brauchen, ansprechbar zu sein, muss der eigene Account aktuell sein, erklärt Eike.
Was ich immer cool finde, ist, jemand kann mich bzw. mich als Sozialarbeiter sehr stark kennenlernen, bevor ich von der Person irgendwas weiß. Und die Person kann erstmal auschecken, so, wie ist der Eike denn wirklich in der Realität? Und dann sieht die Person mich halt, sieht vielleicht Videos, wie ich vor der Kamera dies und das erzähle. und kann dann auch viel besser, schneller Vertrauen aufbauen.
Als Sozialarbeiter ist Eike für Menschen da, die psychische und soziale Probleme haben. In seinem Privatleben aber möchte er nicht von ihnen erkannt werden. Deshalb verraten er und seine KollegInnen auch nicht die Nachnamen. Weder in Beratungsgesprächen noch im Radio. In ihrer Rolle als StreetworkerInnen aber suchen sie Kontakt. Sie sind präsent in Online-Foren, etwa auf gutefrage.de, zu psychischer Gesundheit und Drogen. Auch das Netzwerk Jodel mit seinen lokalen Gruppen eignet sich.
Wenn ich in Jodel Würzburg bin und da einen Kommentar reinsetze, dann werden das zu 99% auch Leute lesen, die aus Würzburg stammen oder zumindest ja in der Nähe dort sind. Das ist eine Plattform, wo man super geeignete Kommunikationsmöglichkeiten hat, weil das auch relativ anonymisiert ist und da teilen Leute auch dann vielleicht etwas bereitwilliger ihr Innerstes nach außen.
Wenn UserInnen öffentlich schreiben, dass es ihnen schlecht geht, bietet Eike in einem Kommentar aktiv seine Hilfe an. Antworten müsse niemand. Und wenn sich jemand dazu entschließe, finde der Chat oder das Gespräch mit Eike möglichst verschlüsselt statt. Wie alle StreetworkerInnen auch, hat Eike eine Schweigepflicht. Manchmal aber geht Beratung auch weniger tiefschürfend, etwa beim gemeinsamen Zocken eines Ego-Shooters übers Netz.
Ich hatte eine Person im Kontext von häuslicher Gewalt gefunden im Internet, habe halt einen Kommentar drunter gesetzt, die Person hat mich angeschrieben. Wir hatten ein langes Gespräch davor, welche Möglichkeiten es gibt. Und einmal meinte die Person zu mir, eigentlich würde ich gerne einfach mal irgendwie rauskommen so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen daddeln. Also ich glaube, es gibt einfach Möglichkeiten, auch im Gaming Beziehungen aufzubauen und gemeinsam auch mal so einen anderen Rahmen zu haben.
Das Konzept dieser Form von Sozialarbeit ist akzeptierend. Und das heißt auch, dass Eike nicht als Internetpolizei auftritt.
Das heißt, wenn jemand mir schreibt, hier, ich habe das und das Thema, ich konsumiere übrigens noch richtig hart viele Drogen und die Person sagt, aber ich hatte aber gar kein Problem mit, dann werde ich auch nicht die Person überzeugen wollen, dass sie ein Problem damit hat, sondern ich kann mit der Person so arbeiten, wie sie jetzt gerade ist.
Vor allem seit Corona sei das Netz ein entscheidender Ort, um Kontakt zu Menschen aufzubauen. Jenny hat früher als Streetworkerin auf der Straße gearbeitet und kennt die Unterschiede.
Natürlich haben wir jetzt im digitalen Bereich nicht die Möglichkeit, eine Person einfach unter den Arm zu klemmen und eben mit zum Amt zu nehmen oder ja zu einem Therapeuten.
Aber auch als digitale Streetworkerin vermittelt Jenny KlientInnen oft an lokale, soziale oder therapeutische Angebote vor Ort weiter. Zu manchen pflegt sie schon längere Beziehungen.
Diese Person hat sich an mich gewendet, weil es daheim eine Razzia gab, eine Drogenrazzia. Und die Person hat sich dann einfach nicht mehr sicher gefühlt daheim. Und im Laufe der Beratung und in der Zeit, in der wir eben Kontakt hatten, hat sich dann eine Ausbildungsstelle ergeben, ein total tolles Wohnungsprojekt, damit sich die Person daheim wieder wohlfühlt. Und das war natürlich total toll.
Seit der Bayerische Jugendring das digitale Streetwork 2021 wegen der Pandemie einführte, hatten Jenny, Eike und ihre 12 KollegInnen über 6.000 Kontakte übers Netz und knapp 3.000 Beratungsgespräche. Bedarf sei auch jetzt, nach der Pandemie, genug da. Und so hofft man hier, dass das Projekt auch nach diesem Jahr vom Bayerischen Sozialministerium weiterfinanziert wird. Man sieht sich nicht als Konkurrenz zum klassischen Streetwork, mehr als Ergänzung.
Ich glaube, auch ein Vorteil von uns ist, dass wir auch Leute erreichen können, die in der direkten Umgebung gar keine Unterstützungsmöglichkeiten haben. Die halt wirklich in einem Dorf leben, wo es halt ein paar Leute gibt und 10 Kilometer drumherum sind keine Jugendclubs. Da ist keine Option, wie da hinkommt, auch weil da die Busverbindung zum Beispiel schlecht ist. Und ich hatte auch mit Leuten Kontakt, die zum Beispiel queer sind, die in ihrem Dorf wirklich keine Bezugsperson dazu hatten. Und da auch mal mit jemandem zu schreiben, der dich nicht verurteilt, der dich so nimmt, wie du bist, ich glaube, das wurde sehr gewertschätzt.
Mit diesem Einblick in die Welt der digitalen Streetworker endet Medias Res für heute mit Bettina Köster.
Hörtipp.
Der Zusammenhang zwischen Musik und Klima ergibt sich im Radioprogramm wirklich auch über den Wetterbericht. Also Musik war immer schon sehr gut in der Lage, Wetterphänomene oder Naturphänomene klanglich akustisch abzubilden.
Ich finde es spannend, welche Kompositionen entstehen, auch welche Umdeutungen entstehen.
Wenn Daten oder Ereignisse in Form von Klängen dargestellt werden.
Hier wird sozusagen akustisch veranschaulicht, was man in einem Liniendiagramm visualisieren könnte.
Mit klingenden Daten gegen den Klimawandel. Sonifikation. Musikszene um 22.05 Uhr.
Deutschlandfunk.